Ihr hört den Fitness Food Corner Podcast. Mein Name ist Felix, im Auto nach Köln. Wir stehen im Stau und mit mir dabei ist der Leon. Grüß dich, Leon.
Grüß dich, Felix, von rechts nach links im Auto. Wir sind auf dem Weg nach Köln und direkt fangen wir mal mit einer richtig, richtig guten Story an. Und oh ja. Die heißt, dass wir heute Morgen um 9 Uhr morgens von unserem Vermieter des Airbnbs die Nachricht bekommen haben, Naturkatastrophe in Köln und das Airbnb ist leider beschädigt und wir können da nicht rein. Dementsprechend haben wir jetzt einen Notfallplan und eine sehr nette andere Airbnb-Vermieterin gefunden, die uns für eine Nacht aufnimmt, zu einem halbwegs fairen Preis. Und morgen Abend schlafe ich dann bei der lieben June in der Wohnung. Einmal kurz Shoutout, June Baroon oder ich glaube June Baroon auf Instagram. Und Felix bei seiner...
bei Mercedes.
Im Mercedes.
Sowohl als auch. Oh, denn los.
Okay. Nein, also wirklich, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich war stinksauer auf diesen Airbnb-Vermieter. Ja. Wie kann man am Tag der Anreise um 10 Uhr morgens ein Airbnb stornieren? Also, keine Ahnung. Dann habe ich diese Fevo direkt. Das war nicht über Airbnb, sondern Fevo direkt. Und dann haben die mir geholfen so ein bisschen, aber der Kundenservice von denen ist wirklich scheiße über irgendeinen Online-Bot mit Übersetzer. Und ja, im Endeffekt ich würde da gerne vorbeifahren, schauen, ob der die Wohnung jetzt privat anderweitig vermietet, weil das ist meine Vermutung, dass irgendwer gefragt hat, hey, du wohnst ja in Köln, könnte ich deine Wohnung haben? Und der einfach nur mehr zahlt als wir, weil wir hatten einen relativ guten Preis, was ich immer noch bodenlos viel finde, für eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder eine Halbzimmer-Wohnung für zwei Nächte. Also 500 Euro fast.
Es wäre ja auch so gewesen, dass ihr zu zweit, also du mit deiner Oma im Bett geschlafen hättet und ich auf der Couch. Also es ist jetzt nicht der krasse Luxus, den wir uns da gönnen, sondern halt einfach, dass wir irgendwo ein Dach über dem Kopf haben.
Ach so, ja, übrigens. Oma, sag mal laut Hallo.
Hallo.
Meine Oma ist auch mit am Start. Die sitzt hinten im Auto mit drin.
Yes.
Und begleitet uns mit auf die FIBO.
Passenger Princess nennt man das, ne?
Passenger Princess, aber die bin gerade ich, weil ich sitze auf dem Beifahrersitz. Aber, oh ja, Felix, deine Hand ist schon ganz schön nah gekommen hier. Also, auf jeden Fall, wir sind auf dem Weg zur FIBO, kurz und knapp, auf dem Weg nach Köln und ihr kriegt einen Podcast aus dem Auto und wir fangen mal direkt damit an, dass Felix neben mir sitzt und ich glaube massiven Wadenmuskelkater hat.
Ja, wie ich es dir berichtet habe, ich habe jetzt seit dieser Woche einen neuen Trainingsplan am Start. Geht los mit einer Oberkörpereinheit, dann Unterkörper und dann musst du mir helfen. Was waren denn die drei Tage dann? Ich hatte dann nochmal ein Beintraining auf jeden Fall.
Du hast ein Beintraining? Du hast ein Push-Training, glaube ich.
Stimmt, erst ein Pull-Training und dann heute ein Push-Training.
Genau, und dann hast du am Push-Training noch ein bisschen Arsch mit drin.
Korrekt, es gibt Booty-Fokus, ihr wolltet es und es kommt. Und ich habe festgestellt, ich habe noch nie so richtig auf meinen Arsch geachtet, ne? Aber der ist gar nicht so scheiße.
Naja, so als du mir das Kickback-Video geschickt hast, sah das schon nach einem ziemlich guten Gött aus.
Ja.
Und da kam ja auch die Insta-Story für deine Boys, extra ohne Gesicht.
Ja, ich denke an euch, meine Freunde.
Aber wenn ich jetzt gerade deine Beine so anschaue, dann ist der Haarwachstum auf jeden Fall wieder am Start.
Ja, das habe ich aufgehört.
Wie lange ist es her, dass du dich rasiert hast?
Vielleicht 3 Monate.
Ach du Scheiße, Felix hat einen Pelz an den Beinen.
Ja, also sieht schon wieder fast normal aus.
Also keine Sorge, ruckzuck. Gesicht können wir abschneiden, aber zumindest überdeckt die Leggings dann die Beinhaare.
Ja, also das Ding ist ja, wenn du das mit deinem iPhone filmst, dann hast du eh irgendwie so einen Blur auf dir drauf, dass man die einzelnen Haare aus der Ferne gar nicht erkennen kann. Also es funktioniert trotzdem, meine lieben Boys.
Als Vorlage für gewisse Handarbeiten.
Ja, aber das Wichtigste ist ja, der böse Tag war, glaube ich, der Beintag. Weil da habe ich eine neue Art von Wadentraining gemacht. Also ich habe in meinem Plan drinstehen, stehendes Wadenheben. Übrigens, kleiner Fun Fact, ist auch die effektivere Variante, wenn man sich entscheiden muss zwischen stehendem und sitzendem Wadenheben. Aber das Besondere ist, dass ich mit partiellen Wiederholungen arbeite und nie komplett in die Kontraktion gehe. Ich bewege mich also immer nur in der Dehnung und mein Fuß wippt quasi nur, bis er waagrecht ist und dann wieder runter.
Hier muss ich einhaken, dein Fuß wippt hoffentlich nicht, weil das größte Werkzeug, das man, glaube ich, für gute Waden hat, ist eine Pause in der Dehnung einzubauen.
Ja, ja, genau, die Bewegung halt, das nennt man noch Wippen.
Ja, also im Endeffekt ist das Ziel, dass wir nur noch die untere Hälfte der Bewegung ausnutzen
Genau. Man arbeitet quasi komplett in der Dehnung die ganze Zeit.
Und sobald sich der Fuß, also wenn man jetzt quasi auf so einer stehenden Wadenhebemaschine steht, dann bewegt man den Fuß nur quasi von unterhalb der Horizontalen mit der Ferse bis hin zur Horizontalen und dann ist die Bewegung beendet.
Ja, genau.
Und ich habe diese Übung schon länger mit dem Plan, wollte sie aber zuerst ausprobieren, bevor ich sie an Felix empfehle. Und ich glaube, ich habe in den ersten ein, zwei Monaten damit 2 cm Wadengains gemacht.
Ich hoffe, das passiert bei mir auch. Also Waden ist ja bei mir eine absolute Schwäche, würde ich behaupten. Ich sage immer, das ist genetisch bedingt, aber es ist auch ein bisschen was Wahres dran. Waden sind schon sehr genetisch.
Waden sind sehr genetisch. Ich habe eine Theorie dazu. Es gibt, wir haben hier 2 Sprunggelenke. Einmal das untere und das obere Sprunggelenk. Und es gibt manchmal so einen knöchernen Fortsatz im oberen Sprunggelenk, der dafür sorgt, dass man das Schienbein nicht so krass nach vorne schieben kann über das Sprunggelenk. Wodurch man nicht so viel Knievorschub entwickeln kann bei einer Kniebeuge zum Beispiel. Aber auch gleichzeitig beim Wadentraining nicht wirklich in die Dehnung kommt. Und wenn wir uns die derzeitige Evidenz für den Muskelaufbau anschauen, dann ist bei mehreren Muskeln mittlerweile einfach klar, dass die gedehnte Position sehr stimulativ ist und dass man diese gegebenenfalls etwas mehr akzentuieren sollte, wenn man mehr Muskeln aufbauen will. Wenn man diese aber durch diesen knöchernen Fortsatz in seinem Sprunggelenk gar nicht erreichen kann, dann ist es blöd gelaufen.
Und das glaubst du ist bei den Waden dann?
Ich glaube, es ist bei vielen Leuten einer der Gründe dafür, dass sie keine guten Waden aufbauen. Oder zumindest haben das sehr viele Menschen. Deswegen können sie nicht gute Kniebeugen machen, zumindest nicht aufrecht bleiben. Und dann gegebenenfalls auch gar nicht in die Dehnung kommen. Plus, ich glaube, einer der anderen Gründe ist, dass die meisten Leute nicht diszipliniert genug sind, eine Pause in der Dehnung einzuhalten.
Ja, beziehungsweise es fehlt einfach das Wissen.
Ja.
Also es lohnt sich halt wirklich in der Dehnung, eine kurze Pause zu machen. Eigentlich bei fast jeder Übung ist es so.
Ja, absolut. Also bei fast jeder Übung, außer natürlich bei Übungen, wo man in der Dehnung keine Last hat. Also beim Kurzhantelseitheben braucht ihr jetzt nicht anzufangen, eine Pause in der Dehnung einzubauen. Da
ja, oder lasst ihr, bei den Kniebeugen.
Ob eine Pause in der Dehnung bei den Kniebeugen macht Sinn? Oben macht keine Pause keinen Sinn.
Ist das dann die Dehnung?
Unten ist die Dehnung. Nach der ablassenden Phase
kommt
die Dehnung.
Ja, okay, fair enough. Dann war ich falsch rum.
Aber ja. Nee, also bei den meisten.
Ich habe die Ausrede, es liegt am Autofahren. Auch wenn wir gerade stehen.
Ja, Felix ist der Fahrer. Da muss man hier mal ein ganz dickes Lob aussprechen. Ich bin hier wirklich faul. Meine Oma hat mich in Erlangen abgeholt. Dann sind wir nach Würzburg gefahren. Da haben wir uns getroffen. Mhm. Da steht jetzt das Auto meiner Oma übers Wochenende. Und mit Felix am Auto fahren wir Richtung Köln.
Genau, das ist der Plan. Wir sind aber auch noch eine ganze Weile beschäftigt. Also laut Navi fahren wir noch 3 Stunden ungefähr.
Ja, und ich werde definitiv einen Nap machen, weil da können wir auch schon zum nächsten Punkt eigentlich fast kommen. Leon ist Alkoholiker, aber koffeinfrei.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist seit Montag, ne?
Seit Montag, oh, ich habe eine Tasse Grüntee getrunken.
Okay, Grüntee ist noch okay. Kaffee
ist noch okay.
Kaffee wäre...
Nee, ich habe keinen Kaffee getrunken, nichts, nur Cola ein bisschen. Aber das
ist quasi
ich auch nicht.
Der Honig unter den Veganern, würde ich behaupten. Das ist äquivalent dazu.
Ja, und ich habe... wirklich seit, ich glaube, Januar oder so, es nicht geschafft, mal wirklich eine Woche auf Koffein komplett zu verzichten. Und jetzt im Rahmen meines Siemens-Dienstreisetrips nach Erlangen habe ich heute Tag 5 komplett ohne Koffein und fühle mich super. Also ich bin echt froh, ich hatte noch nie diese Entzugserscheinungen, weil ich habe das auch letztens wieder bei wem auf Instagram gesehen, dass Leute wirklich Entzugserscheinungen von Koffein haben.
Ja, völlig normal.
Aber halt wirklich Kopfschmerzen, Zittern und so weiter.
Ich habe ja schon öfter Content gemacht zu mach mal eine Woche Koffeinpause. Ganz viele Nachrichten kriege ich da von Leuten, für die das einfach nicht möglich ist. Die müssen am Anfang erstmal sich schrittweise herunterarbeiten. Also wenn du irgendwie jeden Tag 600 Milligramm Koffein in Form von, keine Ahnung, 8 Tassen Kaffee oder so konsumierst, dann ist dein Körper so dran gewöhnt, dass wenn du es weglässt, wie bei einer klassischen Droge, dass du dann richtig kämpfen musst.
Ja, ich finde das absolut krass, weil das hatte ich noch nie und ich habe immer das Gefühl, ich benutze schon viel Koffein. Aber bei mir ist halt viel Koffein vielleicht mal ein Ausnahmetag 400 Milligramm und an normalen Tagen 300. Und ich wiege halt auch fast 100 Kilo zurzeit.
Ja, also ich kenne noch einen. Schöne Grüße an den Herrn Wolfgang Keller, der bei Wirt IT arbeitet. 15 bis 16 Tassen am Tag war so der Durchschnitt.
Ja, das ist also der Büroalltag. Das habe ich mir damals auch schon am Anfang meines dualen Studiums gedacht. Holy shit. Wie viel Kaffee die Leute am Tag trinken. Ich meine, das ist auch die Beschäftigung. Die Nichtraucher gehen eine Tasse Kaffee zusammen trinken.
Ja, oder halt einfach mal holen, dass man vom Schreibtisch aufstehen kann. Ich glaube, das ist für die meisten schon so, muss mich mal wieder bewegen, hol mal einen Kaffee.
Oh, interessanter Punkt vielleicht für die Leute. Schritte sammeln sollte ja mittlerweile jedem Begriff sein. Was ich damals im Office gemacht habe, ist, dass ich oft die Toilette genommen habe, die nicht direkt an meinem Arbeitsplatz war, sondern ein, zwei Büros weit, also ein, zwei Toiletten weitergegangen bin. Einfach nur, um jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, 200, 300 Schritte mehr zu machen.
Soll ich dir mal sagen, wo ich bei Wirt auf die Toilette gegangen bin?
Im Keller und du warst im 10.
Nee,
Stock?
Nee. Da, wo die Geschäftsführer sind.
Ja?
Weil es da die besten Toiletten gab. Da habe ich dann immer eine kleine Wanderung gemacht. Aber das hat sich gelohnt. Und da war Ruhe.
Verstehe ich. Das ist ein wichtiger Punkt. Siemens macht es schlau. Siemens baut die Toiletten so in die Gebäude ein, dass du kein WLAN auf den Toiletten hast.
Oh.
Ganz schön gemein.
Das ist wirklich gemein.
Und?
Mitgedacht.
Fun Fact. Siemens sperrt nicht viele Webseiten in deren Internet, aber Netflix und Tinder.
Und Tinder?
Tinder ist gesperrt.
Okay, aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals Tinder genutzt habe, das ist halt fast so wie Instagram Reels gucken. Da schaltest du den Kopf ab und swipest durch die Frauen durch. So einfach als Nebenbeschäftigung. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da richtig viel Zeit drin verschwendet in der App.
Absolut. Also ich meine, gut, wenn man vor allem Premium hätte. Dann und unbegrenzt liken kann. Dann kann man auch eine Maschine bauen, die einfach den ganzen Tag über den Bildschirm swiped.
Ja.
Like.
Irgendwann wird es schon klappen mit den Matches.
Nee, aber ich hatte jetzt diese Woche eine Art Fortbildung, beziehungsweise es heißt Onboarding in Erlangen. Und da hatten wir jetzt ganz viele Vorträge und abends hatten wir immer noch eine Veranstaltung. Ich habe meinen Deload jetzt auf diese Woche gelegt, nur einmal ins Gym geschafft. Aber wir waren halt immer abends noch unterwegs und ich habe, glaube ich, jeden Abend eine Flasche Wein gekippt.
So viel.
Boah. Aber ich war gar nicht so betrunken.
Nur ein bisschen.
Ja, also ja. Ich war gut angedüdelt, so ist nicht. Aber es war sehr amüsant. Wir waren bowlen. Fun Fact. Also immer, ich starte beim Bowlen immer perfekt.
Echt? Du machst meistens immer einen Strike am Anfang?
Ja, nicht immer, aber schon. Ich bin am Anfang immer richtig gut. So gegensätzlich zu dem, was man erwartet. Man fängt an und ist schlecht und wird dann besser.
Und dann geht's nur noch abwärts.
Und dann geht's nur noch abwärts und irgendwann haben wir gesagt, wir werfen jetzt mit links. Und nachdem ich zwei Würfe komplett versemmelt habe, weil die voll nach links gingen, habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe jetzt einfach nach rechts. Und dann habe ich zwei Strikes geworfen. Mit links.
Stark. Also ich finde alleine, für mich ist es immer das Ziel, ich gehe ja auch nicht oft bowlen, aber ein Strike an dem Abend muss drin sein. Das ist so mein Mindestziel. Und Punkte sind mir völlig egal. Das ist meistens
aber ganz 150 krass.
Oder so, wenn überhaupt.
Ich brauche immer die größten Bowlingkugeln, weil meine Finger so fett sind.
Aber die sind auch schwer, ne?
Ja, ich meine, gut, das ist jetzt nicht das Problem bei mir hoffentlich.
Ja, also ich finde schon, wenn sie zu schwer sind, jetzt können wir wieder ein bisschen schneller fahren, wenn sie zu schwer sind, dann kannst du sie nicht so schnell rollen.
Ja, ich habe meine kleinere genommen und die nur so auf die Handfläche gelegt und dann so gerollt. Da habe ich einen Strike gemacht.
Oh, okay.
Also wir hatten halt 5 Bahnen gemietet und am Ende waren wir noch 10 Leute und ein paar davon haben Billard gespielt. Also konnte sich jeder eine Bahn nehmen und einfach die ganze Zeit werfen. Und dann wird Bowling auch echt anstrengend. Also wenn du da mal so 15 Würfe hintereinander gemacht hast, da kommst du schon ins Schwitzen.
Ja, aber Bowling ist schon geil. Also ich finde, das ist eine der coolsten Beschäftigungen, die man am Abend machen kann.
Ja, ich finde auch Bowling ist sowas, was richtig schön gesellschaftlich ist. Weil du kannst schön miteinander reden, wenn du so eine Gruppe von 6, 7 Leuten bist, die bowlt, weil du hast immer genug Pause zwischendrin. Du bewegst dich so ein bisschen und man kann nebenbei was essen, trinken und einfach quatschen.
Ja, ist so.
Also mega Veranstaltung gewesen. Und
da kann ich auch direkt auf unser anderes Thema überleiten, aber erst musst du noch ausführen, wie es mit dem Alkohol lief, mit dem Bowling.
Ja, also der Alkohol hat gut reingescheppert. Ich habe Alkohol wieder auch zum Socializen benutzt. Ich habe Fortschritte gemacht. Ich fühle mich mittlerweile unter neuen Menschen nicht mehr ganz so unwohl.
Das ist gut. Aber du bist ja eh ein bisschen extrovertierter als Typ.
Aber nur, wenn ich Menschen dabei habe, mit denen ich mich wohlfühle. Und das Lustige ist, ich kam am Montag erstmal komplett zu spät. Und dann war noch ein Sitzplatz frei in dem Raum. Und das war so ein ganz kleines, nettes Mädel oder eine junge Frau. Und jetzt rat mal, woher die kommt. Nicht aus Deutschland, so viel sei gesagt.
Ihr seid ja immer noch in Erlangen, ne?
Ja, ja, aber sie kommt nicht aus Deutschland.
Ja, lass mich mal überlegen. Dann vielleicht irgendwie Polen?
Nee, Griechenland, Athen.
Ach Gott.
Ich setz mich neben sie, erfahre dann irgendwie, dass sie aus Griechenland ist. Ich so, Yassas!
Hast du direkt das Gym empfohlen?
Nee, die ist überhaupt nicht fürs Gym zu haben gewesen. Oder
schade.
Schon, aber sie wohnt nicht in der Ecke in Athen. Aber hatten auf jeden Fall direkt eine gute Connection und ein bisschen angebandelt. Aber ich sag dir eins, ich hätte Koffein diese Woche eigentlich schon echt gut gebrauchen können, weil ich habe eigentlich die ganze Woche lang nur so um die 5, 6 Stunden geschlafen. Also das Wochenende jetzt auf der FIBO wird...
Es wird bodenlos.
Es wird bodenlos. Was machen wir heute noch, Felix?
Also heute gehen wir, jetzt können wir ja alles sagen, heute Abend ist die Evo Land Veröffentlichung. Ja. Veröffentlichung, also Eröffnung. Genau, da wurden wir eingeladen. Liebe Grüße an den lieben Sepp und an die Leni. Und danach gehen wir noch richtig feiern, da gehen wir in den Club. Bootshaus heißt der. Das ist mit dem Alex Friedrich von HPN. Das endet nachts um 3.
Wie sieht's aus, Felix? Krieg ich dich heute dazu, mit mir 2 Gläser Wein zu trinken?
Ich soll auch morgen Alkohol. Also morgen mach mal, okay?
Ja.
Weil morgen muss ich eh.
Morgen musst du eher Karaoke. Sonst ich fange nicht an, Karaoke zu singen.
Ohne Scheiße. Da ist bei mir auch eine Hemmschwelle. Also aber da muss schon
ein Pegel. Wir haben ein großes Problem morgen. Und das ist, dass meine Stimme zwar sehr laut ist, aber ich verliere meine Stimme auch schnell, wenn ich laut bin. Und wir sind morgen ja auf der Gymkey-Bühne.
Aber nur eine Stunde.
Ja, aber eine Stunde reicht. Mir reichen 5 Minuten.
Ja, also ich bin ja ein bisschen Stadion erprobt, aber ich glaube auch, dass es bei mir relativ schnell Feierabend sein wird. Schauen wir mal.
Das ist auf jeden Fall wild. Aber ich schließe mein Alkoholiker-Dasein auf jeden Fall Sonntag wieder ab, wenn ich zu Hause bin.
Ja, bei mir ist es jetzt auch nur eine Ausnahme. Die Mercedes hat es sich gewünscht. Die hat ja am Sonntag Geburtstag und wir feiern quasi in ihren Geburtstag rein.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, wir gehen auf eine Karaoke-Party hier.
Mhm, genau.
Also ich habe noch nie eine Karaoke-Party gehabt oder
mitgemacht. Also das war der Plan, ja. Ich hoffe, das klappt.
Und ich schwöre, ich kann nicht singen.
Ja, ich auch nicht. Aber wir wollten ja Major Tom völlig losgelöst. Wollten wir.
Völlig losgelöst.
Also ich bin mittlerweile textsicher so oft, wie das bei der deutschen Nationalmannschaft lief.
Ich konnte halt keinen Fußball schauen die Woche. Das war auch traurig.
Das ist sehr traurig, weil Bayern mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ich habe die Kritik bekommen, wir sollen nicht so viel über Fußball reden. Deswegen leite ich direkt auf unser anderes Thema rüber, Sportverletzungen. Du hast vorhin vom Bowling geredet. Da hat mein Dad sich mal richtig mies verletzt. Musst dir vorstellen, wir haben gebowlt und er wollte sich eine neue Kugel rausholen. Und in dem Moment, wo er an die Kugel gefasst hat, ist eine andere Kugel in diesen Behälter reingerollt.
Und hat die Kugel weggetan?
Er hat dann quasi den Finger zwischen 2 Kugeln gehabt und sein Finger wurde eingeklemmt und es ist quasi einfach aufgeplatzt. Er hat geblutet wie Sau.
Aua!
Also quasi eine Quetschung.
Zählt man das als Sportverletzung?
Es ist beim Bowling passiert, also ich finde schon, ja.
Also bei mir wäre es, glaube ich, eine Verletzung am Arbeitsplatz gewesen, wenn die Woche was passiert wäre.
Ja, mir zahlt der Urlaub danach, ne?
Und die Genossenschaft versichert gut. Aber Thema Sportverletzungen. Ich hatte bisher in meinem Leben, glaube ich, 2 oder 3 größere Verletzungen.
Lass mich mal, ich habe 4.
4, okay, dann fängst du mal an.
Ich habe mir 2-mal mein linkes Schlüsselbein gebrochen.
Wie kann man sich 2-mal das linke Schlüsselbein brechen? Also ein Kumpel von mir hat sich das mal gebrochen im Sportunterricht. Wir sind über so Bananenkisten gesprungen.
Ja.
Und dann ist er halt auf der Schulter gelandet und Schlüsselbein kaputt.
Also Sportverletzung ist ein dehnbarer Begriff. Es ist passiert, da war ich noch ein kleines Kind, ja. Also kennst du diese Trettraktoren?
Ja.
Und was wir halt als kleine Kinder gemacht haben, wir hatten auch noch Anhänger dafür und haben 2 Anhänger hinten drauf gemacht. Also vorne einer auf dem Traktor und da hinten dann noch 2 Leute, jeweils in einem Anhänger.
Ja.
Und dann sind wir den Berg runtergefetzt, also schön auf geteert im Boden, ne? Und dann hat es halt uns reingecrashed und ich habe mir bei diesem Unfall dann das erste Mal mein Schlüsselbein gebrochen. Und das zweite Mal bin ich einfach von so einem Klettergerüst runtergesprungen. Unser Ding war es, wir springen jetzt immer von diesem Klettergerüst runter und irgendwann bin ich komisch aufgekommen und dann war wieder das Schlüsselbein
broken. Oh, da habe ich auch eine Geschichte zu. Es gibt auch diese Vogelnestschaukeln.
Ja.
Oh mein Gott, wir hatten da früher eine bei uns im Park und ich bin ganz hoch geschaukelt und runtergesprungen ein paar Mal. Da war so ein Kiesbett drunter. Und dann bin ich einmal ein bisschen zu weit gesprungen, bin nicht mehr im Kiesbett gelandet, habe auch mein Gleichgewicht verloren und bin einfach auf meinem Brustkorb gelandet. Da war ich, glaube ich, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder so und ich war da, glaube ich, 10 Minuten ohnmächtig.
Krass.
Das war, glaube ich, das Heftigste, was mir je passiert, also so verletzungsmäßig.
Shit. Also Schaukeln sind eh saugefährlich. Bei meinem früheren besten Freund, als ich noch ein kleiner Junge war, ist erstmal geschaukelt und die Schaukel oben war an so einer Schnur befestigt. Die Schnur ist einfach gerissen. Und er ist im Schwung. Er ist nach vorne.
Ja.
Und dann ist dieses Seil gerissen, der ist quasi einfach nach vorne geschossen.
Au! Das muss auch wehtun.
Schön auf dem Steißbein gelandet, hat keine Luft mehr bekommen. Es ist zum Glück nichts weiter passiert, außer dass er eben
eine Prellung hatte.
Leichte Prellung hatte. Aber als kleines Kind kannst du es irgendwie besser wegstecken.
Also ja, kleine Kinder sind da schon echt hart. Ja, meine Sportverletzungen. lassen sich, obwohl beim Handball habe ich mir, glaube ich, mehrmals die Finger gebrochen. Aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht.
Doch, bei mir kommt nämlich auch ein Bruch von einem kleinen Finger mit hinzu. Wir haben Völkerball in der Schule gespielt.
Oh, ich habe mir beim Handball, glaube ich, beide Zeigefinger und beide Daumen gebrochen.
Oh.
Plus, ich war mal Skifahren mit 6 oder so und da habe ich mir mein Schienbein gebrochen.
Boah, Schienbein ist hart als Kind, weil
Ja.
dann bist du erstmal 3 Monate außer Gefecht, oder?
6 Wochen.
Mit Rollstuhl?
Rollstuhl hat die Krankenversicherung nicht gezahlt. Krücken durfte ich nicht benutzen, weil es ein schiefer Bruch war. Effektiv bin ich auf Krücken gelaufen. Und meine Oma hat mich im Kinderwagen, nee, nicht auf Krücken, sondern ich bin auf allen Vieren gekrochen, weil Krücken wurden mir, wie gesagt, nicht gegeben. Und meine Oma hat mich im Kinderwagen durch die Gegend geschoben und auch mal rausgeworfen. Möchte ich hier anmerken.
Lüg doch nicht, so hat sie gemeint.
Nee, Oma, das war die Geschichte, das wissen wir beide. Rausgerutscht.
Rausgerutscht, ja,
Sie hat einfach eine
passiert.
Vollbremsung eingelegt. Nee, und ich glaube dann die erste, ich meine, das Schienbein habe ich mir gebrochen beim Skifahren, auch wir waren im Urlaub. Mit meiner Mom, ich glaube eine Woche oder zwei. Und wirklich die erste Abfahrt, die zweite Kurve, Schienbein gebrochen.
Die erste Abfahrt, die
Ja,
ist es, ne?
die erste Abfahrt, komplett behindert.
Weil so habe ich mir auch, nächste Story, meine Wirbelsäule gebrochen.
Ja.
Also, das war im Kaunertal. Die Woche davor, an dem Sonntag, ging alles problemlos, hatte dann die Zeit meines Lebens. Die Woche drauf bin ich dann mit meiner besten Freundin, der Steffi, der Shanti, das waren so eine Zweier-WG, und mit ihrem Freund bin ich dann Snowboarden gewesen, habe so gedacht, ja, jetzt zeige ich denen erstmal, wo der Hammer hängt. Erste Abfahrt, fahr über so eine. Man kann ja seitlich aus der Piste manchmal rausfahren und dann wieder reinschanzen.
Ja, so kleine Huckelpisten nebendran.
Genau. Und die sind auch extra dafür gemacht, dass man eben so richtig cool wieder reinspringen kann. Mache ich, komme aus dem Gleichgewicht und lande halt voll auf dem Steißbein. Und dann so dieser typische Move, wie wenn du einen Unfall baust, knickt mein Oberkörper nach vorne. Und diese Bewegung hat dann den ersten Lendenwirbelkörper bei mir einfach zertrümmert. Und dann hatte ich mir so die Wirbelsäule gebrochen. Gott sei Dank war das alles. Es hört sich schlimmer an, wenn ich sage, ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen, als es letzten Endes war. Nach ungefähr 4, 5, 6 Wochen war ich auch wieder im Training. Also es war überschaubar, aber trotzdem, es ist halt die Wirbelsäule. Es hätte auch schlimmer ausgehen können.
Ich glaube, das Erste, was einem Menschen in den Kopf kommt, wenn man hört, Wirbelsäule gebrochen, ist querschnittsgelähmt.
Ja, das ist auch tatsächlich die Gefahr, wenn es dann irgendwie Richtung Knochenmark hinten geht.
Ja, genau. Sobald da quasi ein Knochensplitter wahrscheinlich hinten in die Nervenbahn reinkommt von der Wirbelsäule, dann ist es
Ja.
wahrscheinlich relativ schnell vorbei.
Ja, also da braucht man auch ein bisschen Glück, das ich zum Glück hatte.
Ja, das hattest du. Ich war einfach nur dumm bei meiner ersten Sportverletzung im Gym. Da war ich, keine Ahnung, 16, 17 und habe übermütig schon 40 Kilo gedrückt mit den Kurzhanteln.
Das
Und
drücke ich halt heute, ne?
ich habe die auch nicht gut gedrückt. Also lassen wir das mal außen vor, wie ich sie gedrückt habe. Aber ich habe sie gedrückt und ich habe die Hanteln einfach auf dem Boden neben der Hantelbank liegen gehabt und habe mich nicht mal hingestellt, um sie aufzuheben, sondern ich saß auf der Hantelbank und habe die so Larifari-mäßig hochgehoben und mir währenddessen hinten irgendwie einen Wirbel der Brustwirbelsäule verrenkt. Und
Oh.
ich hatte so Schmerzen und ich habe immer noch das Gefühl, dass mich das heute noch teilweise belastet manchmal.
Krass.
Weil ich genau in dem Bereich manchmal so ein bisschen so ein Ziehen habe. Aber auf jeden
Ja.
Fall, da hatte ich glaube ich echt ein paar Tage lang richtig Schmerzen. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen. Der hat mich einmal auf die Bank gelegt, dann diese Wirbelsäulenmanipulation gemacht, wenn man quasi eine Herzdruckmassage von hinten macht, sage ich immer. Und es hat ultra laut geknackt und danach war alles an Schmerzen weg.
Das ist krass. Das ist auch immer, man sieht es manchmal in diesen Videos, dass die Leute irgendwelche Handgriffe bei Menschen anwenden, dann knackt es mal kurz. Du denkst, die haben gerade sich den Hals gebrochen dabei, aber die fühlen sich danach einfach wie befreit.
Ja, das ist crazy.
Völlig verrückt.
Aber das war die erste Sportverletzung.
Ja.
Die zweite Sportverletzung war, ich glaube, während der Prep oder kurz davor habe ich mir einen Hexenschuss eingefangen. Also ich war im Training und habe bei den Kniebeugen schon so gemerkt, okay, ja, irgendwie mein Unterrücken zwickt so ein bisschen. Wenn man heute würde ich vielleicht, tatsächlich bin ich glaube ich heute an dem Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich das merke, ich gehe jetzt nach Hause. Aber damals auf gar keinen Fall.
Ja,
Trainiert wie ein
ich würde auch nicht nach
Geisteskranker.
Hause gehen.
5 Sätze Kniebeugen gemacht, glaube ich, oder 3 Sätze oder so. Frei. Danach direkt den RDL gemacht. Und beim RDL ist es mir reingefahren, aber halt so richtig. Und dann, ich konnte mich schon fast nicht mehr bewegen und es wurde immer schlimmer. Aber ich habe mein Training durchgezogen. Bis zum bitteren Ende. Und am Ende war es so weit,
Ja,
dass ich mir meinen Schuh nicht
scheiße.
mehr binden konnte. Habe ich mich nur noch ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren, habe mich hingelegt. Und einem Kumpel geschrieben, der Physio ist, ich so, Sag mir bitte, du hast heute noch Zeit, ich brauche dich, ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall.
War es dann auch ein Bandscheibenvorfall?
Nein, er hat mich dann ein bisschen, also hoffentlich nicht, ich war dann nicht mehr beim Arzt, weil er hat mich halt so ein bisschen bewegt und gedreht und gesagt, tut das weh, tut das weh, tut das weh, ein bisschen mobilisiert. Und im Endeffekt war es dann wahrscheinlich nur ein Hexenschuss oder ein eingeklemmter Nerv oder so, weil es war dann 3, 4, 5 Tage später auch wieder besser.
So wie bei mir letztens mit der hinteren Schulter. Das ist sowas, erwähne ich hier gar nicht jetzt im Podcast, aber ich hatte letztens diese Verletzung in der hinteren Schulter und das hat auch 2 Tage richtig wehgetan, aber dann war es schon
Da
wieder
hast du dir den Nacken
weg.
verrissen, gell?
Genau so ungefähr.
Ja, das hatte ich auch in Athen letztens. Habe ich einfach, glaube ich, ein bisschen falsch gelegen beim Schlafen und dann irgendwie so den Nacken gezerrt oder irgendwie verrissen, whatever. Hat sau, sau weh getan, ein paar
Nachts
Tage.
vor allem, wenn man liegt.
Ja.
Irgendwie baut sich dann ein besonderer Druck auf. Also ich fand es tagsüber völlig erträglich, aber nachts musste ich tatsächlich eine Ibuprofen nehmen.
Das ist ungut, aber da haben wir halt einfach den Deload reingeschoben. Das war ja auch gar nicht so unpassend. Sodass du dich schon auskurieren konntest. Und meine letzte Sportverletzung ist dann noch eine Schulterverletzung gewesen, die auch keine richtige Verletzung in dem Sinn war, sondern das war auf dem Heimweg von Amsterdam letztes Jahr. Und dann war ich in der Pendulum Squad, in einem Clever Fit in Darmstadt. Und in der Pendulum Squad kann man sich ja vorne oft mit den Händen an so einer Stange festhalten und stabilisieren, also in das Pad reindrücken. Für alle Zuhörer, die oder Zuhörerinnen, die eine Pendulum Squat nicht kennen, das ist quasi eine Squat-Maschine, wo man vorne sich um eine Drehachse, man setzt sich da rein, hat ein Polster am Rücken und auf den Schultern die Ablage und geht dann quasi einfach in so einer kreisförmigen Bewegung nach unten auf einem Brett, halt an dem Gerät. Und man kann sich eben mit den Händen vorne meistens an der Stange erstens das Gerät entsichern, dass man rauskommt und dann auch gleichzeitig reindrücken, dass man schön stabil da drin ist.
Genau, man drückt sich da wirklich in den Sitz rein.
Ja, wie man sich bei einer Beinpresse in den Sitz reinzieht. Und ich habe diese Übung ausgeführt und ich war da auch verdammt stark. Also ich habe da gut Gewicht bewegt. Aber ich habe mich so heftig da reingedrückt, dass ich anscheinend meinen Oberarmknochen in meinem Schultergelenk irgendwie ungünstig in eine Position gebracht habe, dass ich mir Nerven eingeklemmt habe. Und von jetzt auf gleich hatte ich so krasse Schmerzen, dass ich wirklich fast nicht mehr trainieren konnte. Und auch nicht, also im Alltag richtig Probleme hatte.
Hast du da das Training abgebrochen? Okay, history repeats itself.
Ich
Man
sag euch,
lebt einfach dumm. Das
vernünftig
ist.
sein ist so viel schwieriger als Vernunft zu predigen.
Ja, es
Es
ist
ist
so.
einfach so.
Ja, vor allem so dieses Typische, wenn man krank ist, dann geht man nicht ins Gym. Ja, sei mal krank und sei in dieser Situation, dass es besser wird, aber du noch einen leichten Stupfen hast.
Aber
Gehst du ins Gym oder gehst du nicht ins Gym?
als
Das
ich
ist halt.
richtig krank war im Dezember, da war ich so krank, dass ich wirklich Angst hatte, dass es nochmal kommt. Und deswegen bin ich echt wirklich nicht zu früh ins Gym gegangen. Aber als ich letzten Zyklus, also jetzt letzten Monat irgendwann, einmal mit geschwollenen Mandeln aufgewacht bin, so ganz leicht angeschwollen, so minimalen Schmerzen beim Schlucken, war ich, aber am Nachmittag ging wieder alles. Ich war im Training und es hat sich wirklich danach 1,5, 2 Wochen lang gezogen, dass ich Probleme mit meinem Herz-Kreislauf-System so ein bisschen hatte.
Scheiße. Und hättest du wahrscheinlich diese eine Einheit nicht gemacht,
Wäre alles cool gewesen.
wäre alles cool gewesen, ja.
Das ist wirklich verrückt. Also Leute, wenn ihr nur ganz leicht krank seid, meistens ist ein Tag off mehr so gut investiert. Und mir mit auch, also diese Woche, ich schaffe es ja in 7 Tagen jetzt einmal ins Gym. Das war gestern. In Erlangen, ein sehr nettes Gym gewesen, die mich einfach reingelassen haben. Ich habe dann am Ende gesagt, ich revanchiere mich mit einer Insta-Story und einem Google-Review.
Da freuen sie sich über solche Google-Reviews, oder?
Google-Reviews sind immer gut, aber ganz ehrlich, Google-Reviews haben so eine krasse Macht, weil wenn ich ein Restaurant suche, auf Google Maps in einer Stadt, wo ich noch nie war, ja natürlich schaue ich nach Google-Reviews.
Klar.
Ich schaue dann zwar immer so ein bisschen, genauso wie bei Amazon, ich schaue immer, wie viele Bewertungen da sind.
Ja, es gibt so einen Mindestwert, aber man kann auch drüber sein,
Genau,
ne?
wenn bei
Also.
Amazon dann so ein Ding ist, was 5000 Bewertungen hat, dann bin ich so, und das nächste dran hat dann irgendwie 300, dann bin ich so, ich nehme das für 300. Das hat dieselben Bewertungen, aber halt nicht 5000. Ich glaube,
Ja.
die 5000 sind gekauft.
Der Fabi Rommel hat da auch mal ein geiles Reel dazu gemacht, da geht es irgendwie um einen Hefter oder sowas. Und dieser eine Hefter hat ja auf Amazon halt irgendwie 7 Milliarden Bewertungen. Das war besonders glaubwürdig dann.
Das ist natürlich etwas
Sass.
aussagekräftig in itself, würde ich sagen.
Ja.
Nee, aber das waren bei mir die 3 Sportverletzungen. Also einmal Brustwirbelsäule irgendwie verrissen, einmal Hexenschuss und einmal
Schienbein.
Schulter.
Und Schienbein?
Schienbein war ich halt 6 Jahre alt beim Skifahren. Irgendwie,
Ja,
keine
okay.
Ahnung, kann mich nicht mal mehr so richtig dran erinnern.
Okay, ja.
Aber bei dir gibt es, du hast Wirbelsäule gebrochen, zweimal Schlüsselbein.
Dann den kleinen Finger noch.
Und dein Sprunggelenk, oder?
Sprunggelenk?
Dein Band, Außenband.
Ach so, Innen- und Außenband, das habe ich noch gar nicht erwähnt, stimmt. Auch beim Snowboarden passiert. Im selben Jahr oder im selben Winter, wo ich mir auch die Wirbelsäule gebrochen habe, das hat halt mich vom Snowboarden genau bis zum Jahreswechsel abgehalten. Und dann im Januar war ich wieder drin und im Februar fetzt es mich einmal rein. Und zwar so richtig, war halt richtig schnell. Das Board reißt hin und her, bleibt auch so ein bisschen im Schnee stecken, dass es halt den Fuß irgendwie verdreht. Und ich habe mir in dem Moment irgendeinen Knochen im Fuß, ich weiß nicht mehr was, das ist so ein Knochen zwischendrin, wieder mal zertrümmert und die Innen- und Außenbänder gerissen.
Autsch.
Das ist auch tatsächlich ein Thema. Die wachsen ja nicht wieder zusammen, das muss dann mit Muskeln kompensiert werden. Also ich konnte den letzten kompletten Sommer nicht Fußball spielen, weil es immer noch wehtat.
Ja, es ist, also Bänder heilen super schlecht. Ich meine, Kreuzband muss man reparieren, deswegen, da wird ja ein anderes Band genommen und da eingesetzt.
Ja.
Das haben sie wahrscheinlich bei den Außenbändern nicht für nötig erachtet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, so ein Bänderriss ist richtig scheiße.
Mhm. Ja, der beschäftigt eine Weile. Also jetzt, das Schöne ist, es wird wirklich immer, immer besser. Aber
ja, wir bauen
es
ja auch
immer
mehr
halt
Muskeln auf.
Ja, Gott sei Dank.
Also muss ich ja auch mal ehrlich sagen, ich habe es auch letztens in meiner Instagram-Story gesagt, ich habe damals Felix von selbst, ich wirklich bewerbe mein Coaching, nicht aggressiv, so absolut nicht.
Nee.
Und ich habe damals Felix gefragt, ob er eigentlich mal drüber nachgedacht hat, sich einen Coach zu suchen.
Das war davor, als wir uns kennengelernt haben, noch nie irgendwie Thema, aber er hat mich trainieren gesehen. Und hat halt gedacht...
Da hatte ich dich noch gar nicht trainieren gesehen, da hatte ich deine YouTube-Videos gesehen.
Ah, okay.
Da hatte ich deine YouTube-Videos gesehen und ich hab noch eine Szene im Kopf, wo du freie Kniebeugen gemacht hast und irgendwie die Kamera auf den Boden aufgestellt hast und deine Kniebeuge so von der Seite unten gefilmt hast. Und ich war so... Ja, sieht schon gut aus, aber wahrscheinlich kann man da noch so viel rausholen.
Ja.
Und dann habe ich dich darauf angesprochen und du hast dir mal durch den Kopf gehen lassen. Und
beste Entscheidung für mich ever, wirklich. Also
dann haben wir damals angefangen und ehrlich, ich habe Felix jetzt keine magischen Tricks verraten. Wir haben einfach nur einen gescheiten Plan ihm an die Hand gegeben, ein bisschen an ein paar Übungen gefeilt.
Ich meine, einen guten Trainingsplan hatte ich davor auch schon, würde ich behaupten. Aber dieses, was du mir gegeben hast, war einfach, dass ich jetzt viel gezielter die Zielmuskulatur treffe. Also einfach ein besseres Muskelgefühl. Das hast du mir gegeben.
Und wahrscheinlich auch Pausen eingeführt.
Genau.
Plus intensiveres Training. Das würde ich, glaube ich, auch behaupten.
Oh ja. Und Thema, wie nah kommt man ans Muskelversagen ran?
Ja, wie nah kommt man ans Muskelversagen ran? Da könnt ihr euch echt mal, wenn ihr auch vielleicht Freunde habt, ihr müsst euch ja keinen Coach suchen, aber wenn ihr Freunde habt, die erfahren sind, dann könnt ihr dir einfach mal fragen, hey, hast du Lust, dass ich dir mal einen Döner ausgebe und dafür schaust du mir da, dir mal mein Training so ein bisschen an. So 2-3 Trainingsvideos. Weil ich glaube, ich habe am Anfang Felix bei jedem zweiten Trainingsvideo gesagt, mein Junge, da gehen noch 5 Wiederholungen.
Ja, und man denkt halt so, man trainiert da schon davor eine längere Zeit. Man kommt ans Muskelversagen, aber man muss eigentlich fast schon zu Tränen kommen, bevor man dieses Ding erreicht.
Das man muss sich einfach, nee, muss man nicht. Also das ist mir immer wieder, fällt mir auch immer wieder auf, ist, man kann sich auch, wenn man mental dazu in der Lage ist, sich gerade in diesen Zustand reinzuversetzen, wo man den Schmerz einfach akzeptiert und macht.
Es gibt aber Übungen, da schmerzt es besonders. Also wenn wir jetzt
Beinstrecker
ist wirklich die Hölle.
Ja.
Und Waden auch.
Nee, Waden, da kriege ich es hin, dass ich einfach wirklich in so einen Trance-Zustand gehe. So, ich arbeite und wirklich, ich arbeite, bis der Muskel nicht mehr kann und es tut weh, aber ich spüre es nicht.
Krass. Nee, also Waden ist bei mir auch so auf dem Schmerzlevel vergleichbar wie Beinstrecker.
Okay, krass. Nee, das ist bei mir nicht. Ein partielles Wadenheben ist da auch besser, hoffe ich.
Ja. Aber also, das habe ich halt jetzt erst einmal gemacht, ja, ne? Und jetzt Muskelkater des Todes, aber ich hoffe.
Aber Leute, Wadenheben, also partielles Wadenheben tut deutlich weniger weh, falls ihr Probleme habt, dass ihr einen Krampf in der Kontraktion kriegt. Die Kontraktion ist weniger wichtig als die Dehnung. Aber nee, um zum Punkt zurückzukommen, fragt wirklich mal Leute, die hart trainieren oder die gut aussehen und wo ihr glaubt, die trainieren hart, ob die mal euer Training bewerten können. Wie gesagt, da braucht ihr keinen Coach für, aber wenn ihr richtig hart trainiert...
Das kann auch ein Trainer im Fitnessstudio machen.
Das kann auch ein Trainer im Fitnessstudio machen, aber wenn ich meine Trainer in meinem Fitnessstudio anschaue, dann wäre keiner davon in der Lage, keiner davon dazu in der Lage, mein Training zu bewerten. Also.
Ja, das stimmt. Das kommt aufs Fitnessstudio an.
Absolut. Aber das, wie gesagt, nur mal als Tipp. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Tipp, der vielen Leuten weiterhelfen kann. Und ja, wir haben Thema Sportverletzungen, haben wir eigentlich durch, oder?
Ja, also ich habe nichts mehr.
Nee,
Gott sei Dank.
Ich glaube, wir können noch ein bisschen drauf eingehen, was man so machen kann. Also ich meine, im Endeffekt, immer wenn ich eine Verletzung jetzt hatte, irgendwie gelenkmäßig was, habe ich wirklich angefangen, einfach Solid Joints höher zu dosieren oder erstmal zu nehmen.
Ja, Omega-3 kann man auch ein bisschen höher dosieren.
Omega-3 kann man auch ein bisschen höher dosieren.
Was halt Entzündungen hemmt.
Ja, aber halt, Omega-3 habe ich immer so das Gefühl, das ist eher so ein Ding on the long run. Und bei Kurkumin, das ist sowas, das kann ich mir reinschmeißen wie ein Ibuprofen und das hilft.
Ja, auch Kollagen Typ 2, dieses UC2,
Ja.
das ist auch sowas, was stark entzündungshemmend wirkt, was da auf jeden Fall hilft. Diese ganzen
Gelenksupplements sind gar nicht so schlecht.
ja, tatsächlich, ja. Also es gibt natürlich diese Kollagenpeptide, die sind eher mittel- bis langfristig ausgelegt. Und der Rest halt kurzfristig. Also das wirkt dann tatsächlich entzündungshemmend, sprich dem Schmerz entgegen. Und ich habe damit auch sehr gute Erfahrungen gesammelt, wirklich.
Ja, ich auch. Also ich nehme es tatsächlich gerade auch das Solid Joints von ESN immer.
Ich auch.
Höchstwahrscheinlich auch Magmal Rock Solid von Quantum.
Quantum, ja, oder halt, also zurzeit tatsächlich Solid Joints, aber es gibt es auch von HPN, es gibt es von Gigas Nutrition, die haben da alle relativ ähnliche Produkte.
Und den maximalen Rabatt findet ihr auf unseren beiden Instagram-Profilen.
Korrekt.
Um hier mal ein kleines bisschen Werbung einzustreuen. Bisher ist ja dieser Podcast sehr, sehr werbefrei. Aber grundsätzlich muss eine Verletzung ja selten dazu bringen, wirklich mit dem Training aufzuhören. Also es gibt ganz wenige Verletzungen, wo man sagen muss, dass man nicht mehr trainieren kann.
Ja, ein Tipp habe ich noch.
Ja.
Pferdesalbe.
Stimmt, Pferdesalbe, wenn du Muskelverspannungen hast. Also sowas wie Nackenverrissen oder sowas, da hilft Pferdesalbe krass gut.
Also ich tue jetzt tatsächlich auch einfach provisorisch meine Schulter.
Habe ich dir empfohlen, gell? Hat geholfen.
Nee, du hast mir auf jeden Fall meine hintere Schulter, als ich diese
Nacken?
Verspannung
Ja.
hatte. Aber ich hatte halt jetzt die Creme zu Hause und habe gedacht, ja, dann kann ich sie eigentlich auch auf meine Schulter, die ja gerne mal zwickt, kann ich es auch drauf machen. Und
Das hilft. Auch Voltaren, die Creme, ist auch nicht schlecht. Die hat so ein bisschen entzündungshemmende Stoffe drin. Leicht schmerzlindernde Wirkung, die sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt draufhauen. Aber die Pferdesalbe sorgt halt dafür, dass die Durchblutung da ein bisschen angeregt wird.
ja.
Und das ist eigentlich sehr, sehr geil.
Und das gibt es beim DM und kostet 2,95 € oder so. Also echt nicht so teuer.
Nee, also die absolute Empfehlung. Und wie gesagt, ich würde halt immer, wenn ich eine Verletzung habe, gucken, wo habe ich die Verletzung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir meinen Finger abschneide, dann kann ich immer noch basically fast alles mit Handcuffs trainieren. Also klar kann ich meinen Rücken nicht optimal trainieren mit Handcuffs, aber im blödsten Fall würde ich mir dann wahrscheinlich Zughilfen holen, die nur diese Haken haben, wo man das Gewicht nicht mehr halten muss. Damit würde ich irgendwie probieren, so eine Art Latzug
Tyro.
oder High Row oder was auch immer zu machen. Dann noch Handcuffs besorgen, die ich mir auch ums Handgelenk drum machen kann, um Überzüge zu machen und Butterfly Reverse. Und mit den Handcuffs kannst du auch Arme trainieren und schon hast du eigentlich deinen ganzen Oberkörper trainiert. Weil Brust kannst du auch mit den Handcuffs super trainieren. Und Schulter
Ja.
auch. Und genau dasselbe bei den Beinen. Also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt mein Sprunggelenk verletze, dann kann ich immer noch Beinstrecker und Beinbeuger ausführen.
Das war ja auch so mit das Erste, was ich dann bei meiner Fußverletzung wieder trainieren konnte.
Stimmt, da hatten wir bei dir ganz viel Beinbeuger und Beinstrecker drin und sonst nichts.
Ja, es ging ja nichts anderes, ne?
Ja, also da muss man einfach immer so ein bisschen das Beste draus machen. Und zum Beispiel, als ich meine Schulterverletzung hatte, war das Vorgehen von meinem Coach und mir, dass wir halt gesagt haben, yo, ich gehe jetzt ins Gym und ich schaue einfach mal, welche Übungen gehen schmerzfrei und welche nicht. Und Übungen, die auch nur das kleinste bisschen Schmerz verursachen, einfach rausnehmen. Weil
Ja.
wirklich, der Körper gibt einem dieses Signal und eine Sache, die wirklich teilweise sehr oft gemacht wird von Menschen, die aber super ungesund ist, auf Schmerzmittel ins Gym gehen.
Ja, nee, sollte man nicht. Das
Also,
machen Profifußballer,
wenn
aber
du,
wir nicht in unserem Freizeitsport.
wenn man eine Verletzung hat und sich Schmerzmittel reinspfeift, dann sorgen die dafür, dass man sich wohler fühlt. Ja, aber diese Schmerzen haben ja auch einen Grund. Und wenn ich jetzt mir einen Hexenschuss hole oder keine Ahnung, vielleicht schon irgendwie ein vorbelastetes Knie habe und das tut weh und dann schmeiße ich mir ein Ibuprofen rein, um ins Training zu gehen, dann spüre ich nicht mehr, was weh tut und was nicht oder in welchem Ausmaß was weh tut. Und gegebenenfalls mache ich es dann mit gewissen Ausführungen in der Übung noch schlimmer, weil ich es gar nicht wahrnehme.
Ja, ich finde, das hast du gerade irgendwie schön gesagt mit diesem, der Körper sendet einem ja ein Signal nach dem Motto, hey, pass da mal auf, da ist was nicht in Ordnung, ich lasse es jetzt wehtun, dass du aufhörst, das Ding zu belasten. Das ist halt so evolutionär bedingt.
Ja.
Und es hat einen Grund, warum Dinge dann wehtun, dass man eben das Ding schont.
Und auch wichtiger Punkt, das ist was typisch menschliches, aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Verletzung hat, dann fühlt man ja immer wieder rein. So wenn die Schulter weh tut, dann macht man ja gefühlt alle halbe Stunde mal so eine Bewegung und schaut so, ah, tut sie noch weh?
Ja.
Und ich glaube, wir sind uns alle klar darüber einig, dass eine Verletzung nicht in einer halben Stunde heilt.
Ja.
Und dementsprechend, wenn was weh tut, dann probiert euch selber nicht alle paar Minuten daran zu erinnern und zu schauen, tut's noch weh, sondern lasst euren Muskel einfach in Ruhe sein.
Ja. Ich
Das ist
finde,
ganz wichtig.
ich bin gerade eher fasziniert von unserem Körper, weil der gibt uns ja immer Signale, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. So. Allein schon, bist du hungrig? Ja, dann isst was. Das ist ja auch so ein Signal vom Körper, ey, ich brauche Nahrung.
Oh, Hunger ist ein Thema für den nächsten Podcast, da habe ich eine ganz differenzierte Meinung zu. Aber ich glaube, du kennst meine Meinung dazu.
Ja, aber können wir besprechen, machen wir.
Können wir besprechen.
Gymkey-Gewinnspiel darf man nicht vergessen.
Gymkey-Gewinnspiel, stimmt. Ich suche mal kurz nebenbei mein Handy, das habe ich auch schon gefunden.
Sehr gut.
Aber wir haben noch eine Frage bekommen, bevor wir das Gymkey-Gewinnspiel machen.
Okay.
Und die lautet, könntet ihr vielleicht mal einmal über Katten bzw. Balken reden? Also wie hoch der Überschuss bzw. das Defizit sein sollte und für wie viel Eiweiß ihr täglich zielt? Oder ob ihr eher Maintaining empfehlen würdet?
Ja, okay. Also ich denke mal, bei mir pauschal kann man sagen, dass ich das ein Dreivierteljahr lang im Aufbau bin und dann ein Vierteljahr im Cut. Ich denke, so teilt sich bei den meisten auch auf, so drei Viertel ist Aufbau und ein Viertel ist Diät.
Ich denke auch, also das ist eine ziemlich gute Verteilung. Also ich glaube, grundsätzlich lässt sich sagen, für den bestmöglichen Muskelaufbau, so lang wie möglich im Aufbau und so kurz wie möglich in der Diät. Oder so kurz wie nötig in der Diät.
Ja, so kurz wie nötig ist gut, ja.
Ja, und
natürlich immer, sag nochmal, wie du die Diät aufbaust, dass man es nicht falsch versteht. Weil natürlich Crash-Diäten ist es
also nein, dümmste, keine, was man sich an... keine Crash-Diät. Wir kommen da gleich zum Thema. Da wollte ich jetzt überleiten. So, jetzt da genaue Vorgaben zu geben, ist super schwierig. Ich glaube, Maintaining ist für alle Leute, die jetzt einfach nur eigentlich schon relativ zufrieden mit dem sind, wie sie aus sind.
Also Maintaining würde ich zum Beispiel dann empfehlen, wenn man am Ende von einer Diät ist und dann noch so den Sommer vor sich hat und den halt noch so
genau, wenn man mit dem, was man gerade hat, zufrieden ist und das gerade möchte,
ja,
dann würde ich maintainen. Aber mit Maintaining kannst du auch Gains machen, wenn du gut trainierst und dich gut ernährst. Aber es ist halt super schwierig, weil man muss dann sehr, sehr genau seine Kalorien hitten. Und Brozep sagt das immer, finde ich sehr, sehr gut. Wenn du nur einen Kalorienüberschuss von 100 Kalorien hast, dann kannst du nicht sicherstellen, dass du jeden Tag im Überschuss bist. Weil manchmal, wenn du 2000 Schritte mehr an dem Tag gegangen bist als am Vortag und alles andere gleich war, hast du die 100 Kalorien schon verbrannt.
Richtig.
Und da ist es einfach wichtig, sich zu entscheiden und dann auch zu akzeptieren, hey, okay, wenn ich in den Aufbau gehe, dann werde ich ein bisschen fetter. Und
da darf man sich halt auch nicht von falschen Vorbildern auf Instagram irgendwie in die Irre führen lassen, dass man halt irgendwie das ganze Jahr über krass shredded sein kann. Also es hat schon Gründe, warum manche Personen rund um die Uhr ihre Bauchmuskeln präsentierbar haben. Also die Arbeit nicht auf naturaler Basis.
Ja.
Gibt da so ein paar, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Die sagen, die geben das auch offen zu. Ja?
Ich glaube, also der krasseste, den es da gibt, ist Chris Baumann.
Chris Baumann. Den sehen wir auch nachher. Oder morgen.
Morgen, ja. Also der Typ ist unfassbar definiert und soweit ich weiß, macht er auch nicht so ganz gute Sachen mit seiner Gesundheit, aber das lassen wir hier mal unbesprochen. Aber ich würde sagen, im Aufbau, der Kalorienüberschuss, ich glaube, der sollte, sagen wir mal, mindestens bei 300 Kalorien im Überschuss sein. Also dass man 300 Gramm die Woche im Schnitt zunimmt.
Ja.
Mindestens würde ich das so nennen. Man kann es auch mit 200 probieren, das geht alles, aber man muss sich halt bewusst sein, dann muss man sehr genau arbeiten. Und wenn man dann mal viel mehr sich bewegt, dann kann es auch sein, dass man ein bisschen mehr essen sollte. Und dann hängt der Überschuss auch noch davon ab, wie weit ist man fortgeschritten, weil er natürlich auch ein bisschen davon abhängt, hey, wie viel Muskelaufbaupotenzial habe ich eigentlich? Ein Anfänger kann wahrscheinlich einen 700er Überschuss fahren und wird nicht fett, während ein Fortgeschrittener mit einem 500er Überschuss fett wird.
Richtig, ja. Klar, das Potenzial, Muskeln aufzubauen, das nimmt, je besser du wirst, immer weiter ab, leider.
Exponentiell wahrscheinlich, wie die meisten Sachen in der Natur.
Tatsächlich, ja.
Und da ist es dann einfach, also ich glaube, ich würde den Kalorienüberschuss, auch je nachdem, wie hoch dein Körperfettanteil ist, wenn du jetzt aus einer Wettkampfdiät kommst, dann kannst du auch mit einem 2500er Kalorienüberschuss erstmal reinstarten, weil du bist halt fucking fast vorm Verhungern gewesen. Wenn du jetzt aber einfach nur einen ganz normalen Körperfettanteil hast und aus deiner Diät kommst, dann nach einer Diät muss man eben ein bisschen gucken, wie man sich da verhält mit den Kalorien, um eine kleine Reverse-Diät zu machen.
Ja, ja, weil sich der Körper halt schon verändert. Der verbraucht halt in der Diät viel weniger und es dauert wieder, bis der Körper diese mehr Energie auch wieder verbraucht. Also ich kann das ja an meiner Apple Watch so ein bisschen mitlesen, wie viele Kalorien die Apple Watch vermeintlich in einer Diät trackt und im Aufbau. Und das ist halt stark mit dem Puls zusammenhängend, aber es gibt ja auch schon Anzeichen, wie viel der Körper arbeitet und das ist halt ein Unterschied von einmal 500 Kalorien und jetzt 1300 Kalorien.
Ja, also das ist...
Also schon wild, was da
der Körper macht. Das, weil der Körper einfach auch viel mehr Gewicht im Aufbau natürlich mit sich rumtragen muss, aber nicht nur das, sondern auch, man gehört auf mit so gewissen Sachen. Also zum Beispiel so ein Tremor oder so ein leichtes Zittern in den Beinen oder sowas, wenn man so mit dem Fuß zuckt. Man kennt ja diese nervösen Menschen, da gehöre ich auch dazu.
Ich auch. Aber das regt vor allem, wenn du einem gegenüber sitzt und du fängst an mit dem Fuß zu wippen. Mhm. Das regt die so auf, die Person.
Ja, aber das Problem ist, sowas hört man, oder die Sache ist, dass man sowas auch aufhört, wenn man auf Diät ist. Weil der Körper unterbewusst Kalorien spart. Und das sind ganz viele kleine Hebel. Man sitzt vielleicht ein bisschen ruhiger, man probiert sich ein bisschen mehr in den Sitz reinzulegen, um weniger Muskeln anzuspannen. Das sind so viele kleine Sachen, weil unser Körper ist halt ein Überlebensgenie. Das Einzige, was unser Körper sich die ganze Zeit denkt, ist, fuck, ich könnte sterben, wie überlebe ich jetzt am besten?
Richtig, genau. Wie kann ich dieses System irgendwie am Leben erhalten?
Ja, und dementsprechend, ich glaube, ich würde mich, wenn ich zumindest Fortschritte machen will, immer in einem langsamen Aufbau befinden.
Ja, nicht und zu schnell, weil sonst ist es ein Dirty Bike, dann baut man, man kann halt nur ein gewisses Maß an Muskeln aufbauen und je höher der Überschuss, desto höher wird auch der Anteil an Fett. Klar, wenn du einen hohen Überschuss fährst, kann der Körper dadurch auch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, aber der relative Anteil an Muskeln zu Fettmasse, der wird halt immer geringer. Deswegen finde ich, sind diese 300 Gramm pro Woche eigentlich ein guter Parameter.
Ja, absolut. Ich meine, im Endeffekt, was bei uns gerade so der ausschlaggebende Faktor ist, da kann man ja auch mal ganz ehrlich meinen Einblick drüber geben. Ich habe mit Felix einen Gewichtstracker-Sheet, wo er jeden Tag sein Gewicht brav einträgt. Muss man auch mal Felix hier loben, sehr vorbildlicher Athlet. Und ich schaue dann einfach immer drauf, ob der Wochenschnitt nach oben geht und ob der Wochenschnitt über die mehrere Wochen nach oben geht. Ja. Wie viel geht der Wochenschnitt nach oben? Und wenn der Wochenschnitt mal 3-4 Wochen nicht nach oben geht, dann ich würde sagen, ab 3 Wochen würde ich die Kalorien wieder erhöhen. Mhm. Dann reicht ja auch schon 100 Kalorien-Schritt.
Ja. Mhm. Dann sagst du unteres Ende 100 hoch und oberes Ende 100 hoch.
Genau, weil sich Felix, wir essen jetzt 3150 Kalorien, sondern wir sagen, wir essen 3000 bis 3200 Kalorien.
Genau, so ein Fenster, weil das macht es einfach auch viel alltagstauglicher. Und man stresst sich weniger, wenn man halt so Pi mal Daumen die Kalorien nur treffen muss und nicht irgendwie alles auf, vor allem im Aufbau, auf die eine Kalorie genau treffen muss. Das macht dann ja nur verrückt.
Genau, also hier vielleicht auch mal wieder ein kleiner Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr sagt, ihr wollt 3000 Kalorien am Tag essen, bitte fangt nicht an, euch so verrückt zu machen, weil ihr mal 2900 gegessen habt oder 3100. In der Range von plus minus 100 ist es scheißegal. Und wenn du mal an einem Tag 500 Kalorien mehr gegessen hast und dir das wichtig ist, es wieder auszugleichen, dann ist am nächsten Tag 500 Kalorien weniger.
Ja, oder zweimal 250.
Ja, das ist super entspannt. Da muss man einfach ein bisschen lernen. Ich kenne das ja von mir selbst und du wahrscheinlich auch, dass man sich da viel mehr stresst, als es eigentlich nötig ist. Und man weiß gar nicht, wieso.
Früher vor allem.
Ja, genau. Mit der Zeit wird man entspannter.
Ja, also tatsächlich verschieben sich auch so ein bisschen die Prioritäten im Leben. Also mit Anfang 20 denkt man halt nochmal anders über das Thema Muskelaufbau und Fitness wie mit Ende 20.
Ja, aber ich muss gerade sagen, also dein Arm sieht ganz schön fett aus hier neben mir. Holy shit, was haben wir da angestellt? Nee, und bei einer Diät, da ist es einfach so, da würde ich sagen, das Kaloriendefizit sollte sich im Rahmen von 400 Kalorien bis zu 1000 Kalorien befinden. Wenn du jetzt aus einem langen Aufbau kommst und relativ dick bist, also einen hohen Körperfettanteil hast, was heißt hoher Körperfettanteil, aber bei Männern sagen wir mal
20 plus, würde ich sagen.
Um die 20% und ja. Bei Frauen wahrscheinlich um die 30%, rechnen wir einfach mal 10% drauf.
Ja, plus 8 sind es meistens.
Ja, plus 8. Dann kann man mit einem 1000er Defizit reinstarten und das wird sich dann eh relativ schnell anpassen, weil am Anfang ist es auch nicht so schlimm, da hat man volle Glykogenspeicher, man hat die Fettreserven und bevor der Körper an die Fettreserven geht, muss man eh die Glykogenspeicher leer machen.
Richtig.
Und dementsprechend kann man da aggressiver einsteigen und dann einfach so ein bisschen auspuffern. Dieser aggressive Einstieg, den sollte man auch nicht zu lange machen, weil der Körper halt auch, je größer das Defizit ist, desto schneller adaptiert er sich an das Defizit und desto stärker adaptiert er sich auch daran. Also
desto eher nimmt das auch als größere Gefahr
ja. auf. Ne? Und desto eher wird auch deine Leistung sinken. Also ich würde sagen, eigentlich ist so ein guter Gewichtsverlust pro Woche für eine langfristige Diät 300 bis 500 Gramm die Woche.
Ja, ein bisschen schneller als das Zunehmen.
Genau, ein bisschen schneller als das Zunehmen. Man kann auch 0,5 ist ein sehr guter Wert. Wenn der Körperfettanteil sehr, sehr niedrig ist, dann sollte man sich eher so in Richtung 0,2, 0,3 bewegen. Aber man kann auch easy, wenn man noch über 10-12% Körperfett ist als Mann und bei einer Frau dann 18 bis 20, kann man easy 0,7 bis 1000 Gramm die Woche abnehmen. Also da wird ja auch viel Wasser gehen, besonders am Anfang. Und da kann man ruhig ein bisschen aufs Gas drücken, um schnell wieder in den Aufbau zu kommen.
Ja, ja. Diät kurz halten ergibt schon Sinn in vielerlei Hinsicht.
Diät kurz halten ergibt auf jeden Fall Sinn.
Und es macht halt auch weniger Spaß. Wir alle essen gern.
Ja, ja. Ich hoffe, dass mal wir bei mir, ich habe gerade die letzten Wochen wieder gut gegessen. Ich glaube, die nächsten 2 Wochen.
Ja, jetzt muss ich erstmal auf ein paar Döner einstellen.
Ja, ich glaube, die nächsten Wochen werde ich so ein bisschen auf die Bremse treten, was das angeht. Ich ernähre mich ja immer noch gerade sehr intuitiv, was gut für mich funktioniert. Aber ja, ich glaube, damit haben wir das Thema Ernährung ganz gut abgehandelt.
Mhm.
Und
da können wir jetzt unser Gewinnspiel machen.
Damit kommen wir zu unserem Gymkey-Gewinnspiel und ich frage einfach mal wieder, wir haben 30 Teilnehmer. Hey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 30. Die Antwort lautet 9. 9 ist der Fossi 92.
Bitte einmal fett markieren, dann kann ich ihn anschreiben.
Fossi 92, du hast einen Monat Gymkey gewonnen. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht wussten, Felix und ich dürfen jede Woche im Podcast einen Monat Gymkey an eine oder einen von euch verlosen. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist uns einen Screenshot von der Bewertung unseres Podcasts bei Spotify, Apple, Amazon Music oder whatever, dem Podcatcher eurer Wahl zu senden. Und dann nehmt ihr teil. Ja. Könnt einen Monat Gymkey gewinnen, eine App, in der ihr Trainingspläne von Felix und mir findet, für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.
Übrigens bald auch meinen ganz persönlichen Trainingsplan, den ich am Anfang des Podcasts vorgestellt habe. Da sind wir dran.
Genau, also jetzt ab nächster Woche ist es so, dass wöchentlich ein neues Trainingsplan-Update von Felix kommt. Das bedeutet, Felix, sein Plan, den ich ihm erstelle, ist ab sofort in Gymkey zu finden. Und ihr seid quasi immer mit einer Woche Delay hinten dran, dass wir zumindest eine Woche Puffer haben, falls sich Felix verletzen sollte oder sowas. Falls irgendwas vorkommt, dass ihr nicht im Leeren steht. Und falls das bei uns nicht nach Plan läuft. Und somit könnt ihr genauso trainieren, wie ich es Felix vorschreibe, beziehungsweise wie Felix es tut.
Genau, und das ist aktuell ein Trainingsplan mit Brust- und Booty-Fokus.
Genau, wir machen eine richtige Frau aus dir.
Stimmt. Ich krieg richtige Kurven, mein lieber Mann.
I'm curvy. Und ich glaube, damit schmeiße ich uns raus. Es war eine wundervolle Aufnahme im Auto. Wir hatten den einen oder anderen Stau auf dem Weg. Ich hoffe, die Audioqualität war für euch halbwegs erträglich. Meine Oma ist im Kofferraum hoffentlich noch nicht eingeschlafen. Und damit
sage ich. Kofferraum, also so schlimm ist es auch nicht, oder?
Und damit sage ich auf Wiederhören und ich hoffe, wir sehen ganz viele von euch morgen auf der FIBO.
Macht's gut, Leute. Schönes Wochenende.